HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Gabi Beck, hallo. Die USA greifen der Ukraine bei der Verteidigung gegen Russland kräftig unter die Arme. Da werden Waffen geliefert und schon seit 2014 werden Soldaten ausgebildet und für den Umgang mit westlichen Waffen geschult. Dabei ist auch der Standort der US-Armee in Wiesbaden beteiligt. Da sitzt nämlich das Hauptquartier der US-Army Europa und Afrika und das ist auch für die Ukraine und Russland zuständig. Andrea Bonhagen, die New York Times, hat jetzt geschrieben, dass es ein neues Trainingskommando in Wiesbaden geben könnte. Was ist da dran? Was hast du herausgefunden?
Ja, es gibt bisher wohl nur einen Vorschlag und der soll besagen, dass ein neues Kommando zur Ausbildung ukrainischer Soldaten in Wiesbaden geschaffen werden soll. Das Pentagon in Washington, also das US-amerikanische Verteidigungsministerium, das muss das am Ende entscheiden. Bislang ist noch nicht mal dieser Vorschlag bestätigt, aber der findet schon ordentlich Beachtung in den Zeitungen und da ist wohl auch was dran. Zuerst hat das die New York Times berichtet und in dem Artikel kann man lesen, dass der Vorschlag von ziemlich weit oben kommt, vom amerikanischen NATO-General Cavoli. Der ist früher Chef der US-Armee hier in Wiesbaden gewesen und der kennt sich aus.
Du hast gesagt Kommando. Wie könnte ein solches Kommando denn genau aussehen?
Das soll aus etwa 300 Soldatinnen und Soldaten bestehen, die dann trainieren, zum Beispiel im Umgang mit westlichen Raketenwerfern und Haubitzen, mit Drohnen und Raketenabwehr. Eine solche Ausbildung gibt's schon lange, du hast es auch schon gesagt, also zuerst in der Ukraine seit 2014 und dann nach Kriegsbeginn ist das verlagert worden nach Deutschland, Polen, Rumänien. Jetzt wird auch viel in Großbritannien und Dänemark ausgebildet und das amerikanische Training in Deutschland, das passiert eben schon und das soll jetzt in eine Form gegossen werden. Das soll ein Ausbildungszentrum werden, wie es die in Afghanistan oder im Irak gegeben hat. Das Training wird dann auf den üblichen Truppenübungsplätzen, zum Beispiel in Grafenwöhr in Bayern, stattfinden, nicht in Wiesbaden. Die Plätze zum Training an Waffen gibt's hier nicht im größeren Stil. Das US-amerikanische Gelände, das ist hier alles stadtnah. Aber der Sitz des Kommandos, der soll eben hier in Wiesbaden sein, unter Befehl von einem hochrangigen General.
Die Ausbildung der Soldaten ist das eine. Das andere sind die Waffenlieferungen. Ist da Wiesbaden auch involviert?
Ja, das habe ich mich auch gleich bei Kriegsbeginn schon gefragt und an das Hauptquartier geschrieben. Und die Antwort war Ende Februar, vielleicht war Wiesbaden ein Drehkreuz für andere Einheiten und ihre Waffen, aber wir wissen nichts von Wiesbadener Einheiten und ihrer Ausrüstung, die Richtung Europa bewegt worden sind. Wir spekulieren nicht, wie das in Zukunft sein wird, um nicht die Sicherheit von Operationen zu gefährden. So war die Antwort, mehr ist offiziell nicht bekannt, aber die New York Times schreibt jetzt, eine Logistikeinheit mit Spezialisten, die ist jetzt verlegt worden von Stuttgart nach Wiesbaden. Die koordiniert die ganzen Waffen, die aus vielen verschiedenen Ländern in die Ukraine geliefert werden. Verschickung, Empfang, alles möglichst versteckt, das ist komplex. Zu der Einheit gehören Offiziere aus über 20 Ländern.
Wann will denn das Pentagon über das neue Wiesbadener Kommando entscheiden?
Es heißt, Verteidigungsminister Austin entscheidet in den nächsten Wochen. Insgesamt hält man sich im Moment bedeckt. Die New York Times schreibt, man will den Eindruck nicht verstärken, dass hier gegen Russland die US-Armee oder die NATO kämpft. Was das Kommando dann am Ende macht, würde dann übrigens nicht die USA entscheiden, sondern eine Gruppe von 40 Verbündeten, eine Gruppe, die größer ist als die NATO. Die nennt sich Ukraine Defense Contact Group. Das hat man vielleicht noch nicht oft gehört. Deutschland gehört auch dazu, Ukraine Defense Contact Group, quasi die Alliierten gegen Russland. Und die werden dann das Kommando in Wiesbaden bestimmen.
Der Standort Wiesbaden der US-Armee spielt offenbar eine wichtige Rolle im Hintergrund des Ukraine-Krieges. Andrea Bonhagen hat uns informiert. Der Mörder von Walter Lübcke stand vor der Tat nicht unter besonderer Beobachtung des Verfassungsschutzes. Das hat der ehemalige Präsident der Behörde, Roland Desch, jetzt vor dem Lübcke-Untersuchungsausschuss bestätigt. Er sollte darlegen, ob und wie Ernst schon vor dem Verbrechen an Lübcke beobachtet worden war. Der Kasseler Regierungspräsident und CDU-Politiker Lübcke war 2019 auf der Terrasse seines Hauses in Nordhessen erschossen worden. Wegen Mordes wurde später der Rechtsextremist Stefan Ernst zu lebenslanger Haft verurteilt. Aus Wiesbaden Andreas Meyer-Feist.
Es ist die wohl wichtigste Frage, auf die es bis heute keine Antwort gibt, vielleicht nie geben wird, fürchten viele, die im Untersuchungsausschuss nach Antworten suchen auf ein Verbrechen, das im Juni 2019 das ganze Land erschütterte. Auch der ehemalige Präsident des Verfassungsschutzes in Hessen, Roland Desch, stellt sich diese Frage immer wieder.
Hätte man diese Tat verhindern können? Und die Aussage, die ich auch im Ausschuss getroffen habe, war, unabhängig davon, ob die Akte von Ernst weiter bestanden hat, hätte oder gesperrt war, hätte das nicht dazu beigetragen, den Mord zu verhindern.
Desch, von 2010 bis 2015 Leiter des hessischen Verfassungsschutzes, hatte auch eine genaue Begründung dafür. Ernst hätte sich mit Komplizen austauschen müssen, um auch den Sicherheitsbehörden überhaupt aufzufallen.
Möglicherweise gab es in diesem Zusammenhang, ich sage ganz bewusst möglicherweise, keine Mitwisser.
Auch alte Akten hätten da nichts mehr genutzt. Irritierend allerdings ein Aktenvermerk zum späteren Lübcke-Mörder beim Verfassungsschutz. Ernst sei brandgefährlich. Deschs Vorgänger im Amt hatte ihn 2009 angelegt, nachdem Ernst bei einer Neonazi-Demo aufgefallen war. Von dieser Notiz seines Vorgängers habe er aber nichts mitgeteilt bekommen.
Das wäre sicherlich hilfreich gewesen, wenn ich von diesem Vermerk Kenntnis gehabt hätte, aber ich sage auch ganz deutlich, es wird immer nur die Hälfte dieses Zitates gebracht, ein brandgefährlicher Mann. Mein Vorgänger hat auch die Frage gestellt, wie militant ist er heute noch?
Und dazu hätten eben keine Erkenntnisse vorgelegen. Die Opposition ist mit diesen Aussagen nicht zufrieden. Ernsts Rolle in der Neonazi-Szene sei unterschätzt worden. Auch dann noch, als 2011 die Verbrechen des NSU bekannt wurden und wieder verstärkt nach Neonazis gefahndet worden sei, kritisiert Günter Rudolph von der SPD.
Ernst war nicht auf dem Schirm. Spätestens nach der Aufdeckung NSU hätte man die rechte Szene in Nordhessen auf den Kopf stellen müssen. Alle Personen, die da irgendwo unterwegs waren, überprüfen müssen, dass es nicht passiert, mit fatalen Folgen. Dann später.
Thorsten Felstehausen von den Linken sagt, der Verfassungsschutz hätte genauer hinschauen müssen.
Wenn die Spitzen der nordhessischen Neonazi-Szene einem Präsidenten des Landesamtes des Verfassungsschutzes nicht bekannt sind, dann muss man sich tatsächlich fragen, wie ein solches Amt arbeitet.
Auch Stefan Müller von der FDP sieht Defizite.
Die heutige Befragung des Zeugen hat das bestätigt, was wir in den letzten Sitzungen auch schon erfahren haben, dass der Verfassungsschutz über Jahre hinweg nicht gut aufgestellt war, weder personell noch qualitativ, und dass diese Defizite viel zu lange beibehalten wurden. Und das hat auch dazu geführt, dass gerade der Rechtsextremismus eben nicht im Fokus gestanden hat.
Holger Bellino von der CDU dagegen hat eine ganz andere Einschätzung. Er sieht zu keinem Zeitpunkt politische Versäumnisse. Es habe keine Anzeichen gegeben, die auf die Tat hingewiesen hätten.
Im Untersuchungsausschuss rund um die Ermordung von Walter Lübcke ging es heute um die Frage, hätte die Tat verhindert werden können? Was wusste man über den Täter schon vor der Tat? Andreas Meyer-Feist hat berichtet. Die A44, ein Dauerbrenner in Nord- und Osthessen. Die Autobahn ist eigentlich ein Kind der deutschen Einheit. Sie sollte West und Ost verbinden durch blühende Landschaften. Rund 30 Jahre später nimmt es, nach viel hin und her, den Klagen von Umweltschützern und so weiter, endlich Form an, das Projekt. Endlich aus Sicht der Menschen im nordhessischen Fürstenhagen. Heute ist Hessens längster Autotunnel eingeweiht worden und damit auch ein Teilstück der A44. Jetzt soll endlich Ruhe im Ort Fürstenhagen sein.
So klingt es in Fürstenhagen. LKW an LKW schlängelt sich auf der Bundesstraße 7 durch den Ort im Werra-Meißner-Kreis. Dirk Sattmann lebt in Fürstenhagen und erlebt das jeden Tag, so wie die vielen Anwohner an der Straße.
Es ist schon eine Belastung. Da ist es definitiv so, dass jede Bewegung von den Fahrzeugen oder von den großen LKWs vor allem, dann fängt da im Extremfall im Haus alles an zu wackeln.
Lärm, Feinstaub, Abgase. Eine Straße mitten durch den Ort, die Fürstenhagen in zwei Teile teilt. So dicht sei der Verkehr manchmal, sagt Sebastian Blumenstein.
Wir merken es halt täglich mit dem PKW oder mit dem LKW. Wir stehen teilweise 10 Minuten an der Kreuzung, dass wir überhaupt auf die B7 fahren können.
Deswegen ruhen in Fürstenhagen große Hoffnungen auf dem neuen Autobahntunnel Hirschhagen, der als Teil der A44 heute eingeweiht wird. Fortan kann der Verkehr zwischen Ost und West am Ort vorbeilaufen. Der Tunnel wird dann mit 4,2 Kilometern der längste Autobahntunnel Hessens und der zweitlängste in Deutschland sein. 346 Millionen Euro teuer übrigens und nach rund 9 Jahren Bau nun fertig. endlich, sagt Ortsvorsteher Reinhard Kannstein und erinnert sich, dass die Autobahn 44 ein Projekt der deutschen Einheit ist.
A38 in den Heiligenstadt oben, die ist gebaut worden innerhalb von ein paar Jahren. Und hier war aber das Problem, dass für die alten Bundesländer galt ja nicht das Sonderbaurecht.
Mehrfache Umplanungen und Klagen vor Gericht kosteten ebenfalls Zeit. Jetzt aber ist er da, der Tunnel Hirschhagen und ein weiteres Teilstück der A44. Nach über 30 Jahren können die Fürstenhagener wohl endlich aufatmen.
Man sieht, der Verkehr, der hier durch Fürstenhagen rollt, fährt auch gleich auf die Anschlussstelle, die schon offen ist. Und ich denke, dass wenn der Tunnel eröffnet ist, dass dann das Verkehrsaufkommen hier weniger wird.
Die höchste Entlastung werden auch die bekommen, die direkt an der Straße wohnen.
Denn dann klingt es hier nicht mehr so.
Till Möller hat aus Fürstenhagen berichtet, heute war der Tunnel eingeweiht worden, der die Verkehrsbelastung im Ort nun reduzieren soll. 20.000 Meilen unter dem Meer ist das bekannteste Werk von Jules Verne. Verne beschreibt mit diesem Werk einst den Siegeszug technischer Errungenschaften über die Natur. Ab morgen startet die Geschichte von Kapitän Nemo in seinem Boot, der Nautilus, auch als Musical, und zwar in der Alten Oper in Frankfurt, bevor es dann auf Tournee geht. HR-Info-Kulturreporter Jan Tussing hat mit den Machern gesprochen.
20.000 Meilen unter dem Meer wurde unzählige Male verfilmt. Schon 1907, 1916 und natürlich mit Kirk Douglas in dem Hollywood-Blockbuster von 1954. Den Roman gibt es auch in diversen Hörspielen oder Bühnenbearbeitungen. Kapitän Nemo ist weltberühmt, genauso wie sein U-Boot, die Nautilus. Der Stoff hat auch den Frankfurter Schauspieler Claude Oliver Rudolph begeistert. So sehr, dass er daraus ein Musical machen wollte.
Ich habe ein ganz tolles Motto erfunden, das heißt Wagner meets Hollywood. Und ich habe es extra so großschnäuzig formuliert, weil wir natürlich zwei Sachen zusammenbringen. Wir bringen eine völlig neue Komposition, auch mit Ouvertüre und mit A-Teil, B-Teil, C-Teil, ganz klassisch. Und dann gibt es natürlich, weil ich vom Film komme, habe natürlich das Modernste an Technik aufgefahren, von 4K über 3D.
Claude Oliver Rudolph ist vor allem Schauspieler, bekannt aus Fernsehserien wie Derrick, Tatort, Ein Fall für zwei oder Soko Stuttgart. In dem deutschen Kriegsfilm Das Boot von Wolfgang Petersen aus dem Jahr 1981 spielte er den Dieselheizer Ario. Aber für sein Musical 20.000 Meilen unter dem Meer ist Rudolph auch Regisseur, Drehbuchautor und Produzent. Er macht Licht und Musik und spielt Kapitän Nemo auch noch selbst.
Ich, Nemo, Kaiser und Gott, Kapitän der Nautilus, ich mag die Menschen nicht.
Für sein Musical hat sich Claude Oliver Rudolph mit der Techno-Band U96 zusammengetan. Ingo Haus und Hajo Leverenz haben schon für den Kultklassiker Das Boot vor 40 Jahren die Titelmelodie geschrieben. An dem Musical 20.000 Meilen unter dem Meer arbeiten sie nun seit 2 Jahren. Techno trifft auf Jules Verne, U96 auf Kapitän Nemo.
Das Musical 20.000 Meilen unter dem Meer feiert am Samstagabend in der Frankfurter Alten Oper Deutschlandpremiere und dann wird es auf Tournee gehen. Das war ein Beitrag von Jan Tussing und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Mehr aus Hessen gibt es immer auch auf hessenschau.de.